Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Um sich damit zu beschäftigen, warum das Thema Care in unserem Alltag ja allgegenwärtig ist und trotzdem viel zu wenig geachtet und gewertschätzt wird. Und wir sind ja tatsächlich jetzt in so einer Care-Krise drin und müssen jetzt was tun, weil sich das ja auswirkt auf alle Bereiche.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz, Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching. Du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Mein heutiger Gast ist Susanne Miro. Eigentlich muss man über Susanne nicht mehr viele Worte verlieren, denn sie schreibt schon ziemlich lange, sei es im Blog oder in Büchern. Susanne ist Diplompädagogin und Autorin mehrerer Spiegel-Bestseller. Zu ihren Büchern zählen einmal die Geborgen-Reihe, nenne ich das mal, also Geborgen wachsen, geborgene Kindheit, rund um Geborgen. Dann gibt es die klassischen Ratgeber wie Ich will aber nicht die Trotzphase verstehen, gelassen meistern, sowie Mein Schreibaby verstehen und begleiten. Und die Bücher aus den letzten Jahren, die auch durchaus politisch werden, also einmal Mutter sein, frei und unverborgen und New Moms for Rebel Girls. Ihr neuestes Buch heißt Füreinander sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht. Das Buch erscheint heute und ist Thema dieser Folge. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Christopher, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Dein neues Buch geht um Füreinander und um die Fürsorge. Wieso jetzt so ein Buch?
Das ist eine sehr gute Frage. man könnte fast schon denken, okay, vielleicht ist es schon zu spät. Okay. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen, warum das Thema Care in unserem Alltag ja allgegenwärtig ist und trotzdem viel zu wenig geachtet und gewertschätzt wird. Und wir sind ja tatsächlich jetzt in so einer Care-Krise drin und müssen jetzt was tun, weil sich das ja auswirkt auf alle Bereiche. Also wir haben ja, wenn wir darauf gucken, was bedeutet es oder was umfasst das alles, wir haben die außerfamiliäre Kinderbetreuung. Wir haben auch das Hebammenwesen, was schon vorher ist. Wir haben Pflege und auch Krankenhaus, also medizinische Versorgung, Schulwesen. Also es ist alles. Eigentlich ist ja unser ganzer Alltag voll mit Care. Und überall, wo es um Care geht, brennt es gerade. Und deswegen müssen wir da ganz dringend hinschauen. Und bei den Eltern brennt das, ja. Bei Erschöpfung, Burnout, Überlastung, ja, und deswegen jetzt. Obwohl wir eigentlich schon viel früher darüber hätten reden müssen.
Wieso fällt Care oder fällt die Fürsorge in unserer Gesellschaft anscheinend hinten über?
Naja, das ist ja so ein, da muss man sehr weit ausholen. Also es gibt verschiedene Aspekte, die da zusammenfließen. Einmal ist das natürlich etwas, dass Care nicht als, ja, als Wirtschaftsfaktor betrachtet wird, ja, als monetärer Leistungsbereich innerhalb der Gesellschaft, obwohl das ja auch nicht stimmt. Ja, das ist ja auch so nur deswegen, weil wir Care machen, jeden Tag, sind ja ganz viele andere Bereiche überhaupt erst möglich. Ja, also dass andere Menschen Erwerbsarbeit machen oder welche Formen von Erwerbsarbeit stattfinden, liegt ja daran, dass andere Menschen sich kümmern. Ja, dass Menschen sich kümmern um Angehörige, dass Menschen sich auch beispielsweise um die Erwerbsarbeitenden kümmern, dass die Erholungsphasen haben, dass es denen gut geht, ja, sozial-emotionales Auffangen als im Rahmen von Freundinnenschaften. Mhm. All das ermöglicht ja erst, dass wir überhaupt das, was man in unserer Gesellschaft als Leistung betrachtet, leisten können. So, und das wird aber überhaupt nicht gesehen. Ja, so, also auch dieser Anteil, dieser diese Menge an Care, die jeden Tag geleistet wird. Und dann haben wir das auch, wenn über Care gesprochen wird, dann ist das ja sowas, ja, Kinder betreuen kann ja jeder. Mhm. Ja, hier in Corona, als die Eltern auf einmal zu Hause Schule machen sollten, dieses, naja, das ist da Grundschulsachen, ja, natürlich kann man das beibringen, das ist ja jetzt nichts. Und so, ne? Care wird nicht gewertschätzt. Mhm. So, und dass das so ist, liegt auch mit daran, dass das ja auch ein Bereich ist, der sehr stark immer ja mit Schwäche, mit Frauen machen Care, ne, das sehen wir auch an Zahlen größtenteils, also nicht ausschließlich, aber halt ganz viel überwiegend, dass das damit verbunden ist, ne, und da fehlt dann halt Wertschätzung für dieses Kinkerlitzchen, was da irgendwie zu Hause geleistet wird, oder sehen wir auch in der bezahlten Care-Arbeit, ne, also wie werden PflegerInnen bezahlt, ja, KrankenpflegerInnen in der Pflege von Menschen zu Hause, also all diese Sachen, ja, da, die haben dann vielleicht mal einen Applaus bekommen oder so, aber die brauchen ja nicht nur einen Applaus, so, die brauchen halt Wertschätzung und finanzielle Entlohnung, ErzieherInnen, ja, wie krass das ist, dieser Job, und wie wenig die ja dafür bezahlt werden, aber auch wie wenig gesehen wird, wie belastend das ist und was da eigentlich gemacht werden müsste. Ich finde das immer so lustig, mein Mann arbeitet ja oft in Startups, und da ist es dann so, dass in so ein, oder früher hat er das ganz viel gemacht, jetzt arbeitet er auch mehr im Homeoffice, in den Startup-Unternehmen gab es dann immer so Obstkörbe mit so Papayas und so besonderen Früchten, ja, und dann konnte man da hingehen, und dann gab es eine tolle Kaffeemaschine mit gutem Kaffee und sowas alles. Und es gab es halt alles so umsonst, ja, für die Mitarbeitenden, so, damit die sich wohlfühlen dort. So, und dann denke ich mir so, ja, wie krass, also die werden eh schon besser bezahlt als im Care-Arbeitssektor, ja, und das ist ja in der Kita nicht so, dass du da halt jeden Tag so einen frischen Obstkorb irgendwie noch hingestellt bekommst, damit du gesund bist, dich gesund ernährst. Na, dahinter steht natürlich auch, ja, das macht man ja, damit man mehr Leistung bringen kann und so, damit man emotional gebunden ist an eine Firma. Aber trotzdem wäre es ja einfach auch schön, wenn sowas auch stattfinden würde, ja, oder in LehrerInnenzimmern, in den Schulen, ja, einfach mal schöne Sachen hinzustellen.
Also es ist eine politische Sache, die sich ändern muss eigentlich.
Ja, also ganz viele Aspekte davon sind politisch und also gerade wenn wir darauf gucken, wie attraktiv sind Care-Berufe, was wird getan für Care-Berufe, welches Bild haben die auch, ne? Also dieses, naja, hier, wenn wir jetzt Personalmangel haben, dann, das kann ja jeder machen in der Kita arbeiten.
Plötzlich,
nee, das ist ja jetzt nicht so, ne? Also solche Sachen von politischer Aufwertung, aber eben auch überhaupt mehr Personal dort einzusetzen und besser zu bezahlen. Das ist die eine Sache, aber natürlich hat das auch etwas damit zu tun, wie ja der gesellschaftliche Wert und das Ansehen ist von Care und welchen Raum wir dem auch so geben oder überhaupt das betrachten, ne? Weil das findet ja auch in unserem Alltag nebenher statt. Also und ist gar nicht so bewusst. Ja, und da ist auch wenig Wertschätzung manchmal da, zu sagen, oh, das ist voll lieb, dass du das und das für mich gemacht hast. Oder schon alleine unterwegs, ne, wenn ein Mensch einem die Tür aufhält, ja, wenn man einkaufen ist oder solche Sachen, so Kleinigkeiten, die ja auch zeigen, ich sorge für dich mit und selbst wenn du fremd bist, sorge ich mit.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, Fürsorge ist in uns allen tief verankert. Wieso fällt es dann manchen von uns so schwer, fürsorglich zu sein und das auch zu spüren und das zu tun? Können wir das vielleicht lernen und wieso sollten wir es lernen?
Eigentlich baut ja unser Menschsein darauf auf, dass wir miteinander in Verbindung gehen. Ja, das Bindungssystem ist ja unser Antrieb. Ja, so machtvoll. Darüber finden wir zusammen. Ja, darüber, das ist der wesentliche Bestandteil unseres Motivationssystems, ist nicht zu sagen, oh, hier, das hast du toll gemacht, dafür bekommst du jetzt eine Belohnung oder eine Bestrafung, wenn du es nicht gut gemacht hast. Ja. Ja, das Eigentliche, was uns auf unser Motivationssystem wirkt, auch hormonell mit Hormonausschüttung, das ist ja das Zusammensein, ja, Anerkennung, Wertschätzung von anderen. Und unsere ganze Gesellschaft basiert eigentlich nur darauf, dass wir miteinander ja auch Regeln erfunden haben, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Ja, und das funktioniert nur im Miteinander. Nur weil ich und du, weil wir beide wissen, wie man einen Podcast führt oder, weiß ich nicht, ein gutes Beispiel ist auch mal Geld, ja, zu sagen, okay, wir wissen beide, wie viel wert so ein 10-Euro-Schein ist, ja. Und das wissen auch alle anderen Menschen hier und das darauf baut das auf, dass wir miteinander, ja, solche Grundlagen festgelegt haben. Ja, also das Miteinander ist tatsächlich dieser Kern von unserem Sein. Und das lernen wir dadurch, dass wir von klein auf begleitet werden. Und so. Und da sind wir schon gleich wieder, ist alles miteinander so spannend verwoben. Ja, weil damit das alles funktioniert, brauchen wir ja solche Sachen wie Theory of Mind, Empathie. Und das ist etwas, das lernen wir dadurch, wie wir begleitet werden. So, und das sind wir gleich bei meinem Lieblingsthema Bindung. Zu sagen, okay, und wenn das aber jetzt nicht mehr funktioniert, ja, dann hat das Konsequenzen. Und das ist halt, deswegen hängt das auch so krass mit dem, was ich eben gesagt habe, über die Care-Krise zusammen. Ja, wenn Kinder nicht mehr gut begleitet werden in beispielsweise außerfamiliärer Betreuung, aber auch innerhalb der Familie, weil der Stress zu hoch ist, ja, dann nimmt das ja Einfluss auf ihre Empathiefähigkeit und darüber, wie wir miteinander umgehen, was für Vorbilder sie haben, ja. Und das wirkt sich dann auf die ganze Gesellschaft aus. So, und deswegen muss das halt alles so zusammen betrachtet werden. Eigentlich sind wir darauf angelegt, miteinander zu sein und zu handeln und füreinander zu sorgen, ja, als Mensch. Also dieses Homo Sapiens-Ding. So. Aber unsere Zeit und die Anforderungen, die wir, also die Welt, die wir um uns herum gestaltet haben, passt da gar nicht mehr dazu und führt dazu, dass wir handeln entgegen dem, was eigentlich in uns angelegt ist. Und das wirkt sich dann wieder auf das Menschsein aus.
Wie wirkt sich das auf uns aus? Ganz konkret, hast du ein Beispiel?
Also ich finde das total, also ich gucke ja als Pädagogin auf sowas und nehme halt nur wahr, wenn die Eltern halt so sagen, oh Gott, und ich habe keine Zeit. Ja, ich habe keine Zeit dafür, dass das Kind hier beim Windeln machen immer mitmachen möchte. Ja, hier, das ist die 10 Minuten, das Anziehen morgens. Ja, dafür haben wir halt einfach keine Zeit. Oder auch beim Essen. Wir haben keine Zeit dafür, dass hier mit dem Essen gespielt wird. Ja, das sind alles Sätze, die sagen ja Eltern. Ja, und die sagen etwas darüber aus, welchen Druck sie haben, Zeitdruck und auch Druck ihren Alltag regeln zu müssen, ne, Stress. Und das wirkt sich natürlich darauf aus, weil Kinder keine grundlegenden Erfahrungen dann machen können. Ja, dieses mein Körper, wie werde ich damit behandelt in Pflegesituationen? Bei der Nahrungsaufnahme, das ist ja auch total wichtig, Zeit zu haben. Ja, dass wir halt Sachen genießen können, anfassen können, dran riechen können. Ja, also Essen ist ja sowas vielfältig Spannendes. Ja, und gerade wenn du so ein kleiner Mensch bist und gerade erst auf der Welt bist und du kennst es noch gar nicht alles und dann stell mir so vor, wie krass das sein muss, so und diese süße, matschige Melone in den Mund zu stecken und wie sie sich anfühlt. Und dann hat man aber irgendwas anderes, was irgendwie riecht und so. Und dafür ist keine Zeit. So, und das wirkt sich halt negativ aus. Und es gibt zum Beispiel diese Anthropologin Sarah Blaffer-Hardy, die schreibt darüber, wie sich Menschheit entwickelt hat und auch wohin sich diese Entwicklung, also wohin diese Entwicklung gehen kann. Und die beschreibt zum Beispiel, dass dadurch, dass wir halt immer weniger Empathie und immer weniger Zeit für dieses ganz wichtige Menschliche, für dieses Bindungsthema haben, ja, wir uns auch von diesem Bindungsthema wegbewegen und es gar nicht gewiss ist, ob wir als Menschen, ja, also jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber halt zukünftig diese Art von Mensch sind, die wir heute sind, diese sozialen Menschen, weil wir dieses Soziale immer weiter untergraben. Und da gibt es ja auch so Untersuchungen, ne, zum Beispiel in Bezug auf dieses Oxytocin, wenn das halt in der frühen Kindheit nur nicht liebevoll, ne, diese furchtbaren Heimkinderuntersuchungen, die da gemacht wurden, dass manchmal einfach sein kann, wenn das halt nicht da war, dass da einfach ein Mangel an Oxytocin-Rezeptoren dann für den Rest des Lebens da ist. Ja, und das ist auch etwas, was halt weitergegeben werden kann. Ja, also das, wie wir heute mit unseren Kindern umgehen, ist so wichtig für unsere Kinder, also im Heute, ja, damit sie einfach sich gut fühlen, aber auch für das Morgen, ja, wie es ihnen morgen geht, ne, gerade auch in Bezug auf Resilienz oder so, aber eben auch, wie Gesellschaft überhaupt morgen sein wird und übermorgen und so.
Kann natürlich auch Eltern ganz schön Stress machen, macht es ja auch schon an vielen Stellen, das ist meine Erfahrung, ne? Je mehr die wissen, wie wichtig die ersten Jahre sind und wie wichtig einfach der Umgang ist mit ihnen, desto mehr versuchen ja viele Eltern, nicht alle, ne? Aber viele Eltern versuchen ja, es richtig zu machen. Es gibt auch andere Eltern, die das nicht so sehen, muss man auch mal klar benennen. Ne? So, also, aber die glauben auch, dass die was tun, aber ich kenne auch genug Eltern einfach, ich sehe das auch, die Kinder einfach auch abgeben. Ne? So, und du schreibst es auch in deinem Buch an einer Stelle, ne? Wo der Vater sagt dann zur Kita-Fachkraft, ich gehe jetzt richtig arbeiten, so nach dem Motto. Und da ist ja eine Abwertung auch drin.
Genau, viel Spaß euch. Ja, ich muss ja richtig arbeiten. Ja. So krass. Ja, aber auch das ist ja so, was du da sagst, ne? Das ist ja auch ein Problem davon, dass wir Care nicht als, nicht in der politischen und wirtschaftlichen Konsequenz sehen, ne? Weil die Eltern denken, ich muss das hier alleine machen. Ja, Care ist aussortiert aus diesem Allgemein, was stattfindet, ja, an Leben. Und Care ist halt so was Privates, zu Hause,
halt das müssen
die
Gewinn
Eltern
ab.
Machen. Genau, es wirft keinen Gewinn ab, ne, das musst du halt zu Hause irgendwie machen. So. Mhm. Aber deswegen haben die Eltern halt den Druck und denken, ich muss das alles machen, ich muss alles richtig machen, ich muss die 1000 Bücher hier lesen, ja, damit ich das richtig mit meinen Kindern mache. Ja. Ich muss dann noch so irgendwie Workshops besuchen und Beratung.
Podcast hören.
Und genau, alles das müssen wir alles machen, weil die Politik nicht für richtige Rahmenbedingungen sorgt. Ja, weil zum Beispiel, also wir müssen immer denken, oder besser gesagt, wir denken immer, dass diese Welt, in der wir jetzt leben, halt so ist, weil sie so sein soll, mhm, oder weil es irgendwie so ein Ziel irgendwie wäre, auf das wir hingehen. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben ja eine Welt geschaffen und wir könnten die ja auch ganz anders machen. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, bevor du ein Kind bekommst, wenn du weißt, dass du schwanger bist, bekommst du nicht nur einen Geburtsvorbereitungskurs, mhm, sondern du bekommst auch so pädagogisches Coaching, mhm, dafür, wie das eigentlich ist mit Babys, ja, und mhm, wie das sein wird, warum die nicht schlafen und warum das okay ist, dass sie halt nicht durchschlafen. Mhm. Oder dass man sagt, okay, Eltern schlafen anders, weil ihre Kinder anders schlafen. Mm. Was brauchen eigentlich Eltern, ja, damit sie genug Schlaf bekommen wie Erwachsene? So, ne, dass man halt nicht an der Stellschraube Kind arbeiten muss, zu sagen, okay, jetzt musst du leider ein Schlaflernprogramm machen, ich lass dich hier nächtelang schreien, damit ich schlafen kann, sondern zu sagen, nee, das ist total falsch, du musst richtig begleitet werden, aber ich brauche auch Schlaf. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Warum gibt es niemanden, der, wenn ich schlafe, auf das Baby mit aufpasst oder mhm, den Haushalt mitmachen kann, mhm, und so? Ne, also diese ganzen Sachen, es ist halt einfach völlig absurd, dass den Eltern das alles aufgehalst wird, damit sie weiterhin in diesem Leistungsprinzip funktionieren, mhm, und das auch noch zusätzlich machen müssen, diese Care-Arbeit.
Ja, ich glaube wirklich, das Geld ist so ein zentraler Punkt, weil ein Teil in mir natürlich, wenn du das erzählst, auch mal sagst, ja, wer soll das alles bezahlen, ne? So, und dieses, es bringt ja auch keinen Gewinn ab. Aber ich weiß, es ist tatsächlich nur eine Perspektivsache, weil eine Straße auch keinen Gewinn abwirft, ja. Ein Kanal oder eine Eisenbahnschiene wirft auch keinen Gewinn ab. Ne? So per se, ne? Klar kann man die dann vermieten und so, aber unsere Straßen zahlen wir ja nicht dafür. Ne? Die sind ja einfach vom Staat gestellt und wir können sie kostenlos nutzen. Weil wir gesagt haben, es ist wichtig, ist ein Teil der Infrastruktur. Aber dass Care-Arbeit auch ein Teil der Infrastruktur ist, ne? Das ist ja was, was du eigentlich in dem Buch sagst. Ich glaube, das ist schon ein radikaler Ansatz. Ne? Auch wenn ich Care-Arbeit betrachte, bezahlte Care-Arbeit betrachte, im Bildungsbereich, wenn je größer der Bildungsanteil ist, desto mehr kriegt der Mensch. Ja, deswegen kriegt der Universitätsprofessor viel mehr als die arme Kita-Kraft. Und je größer die Bindungsarbeit ist, desto weniger wird bezahlt. Und das korreliert natürlich auch immer damit, wie viel weiblich gelesene Menschen in dem Beruf sind. Sobald die Männer reinkommen, steigt ja auch die Bezahlung. Ne, so. Und andersrum.
Genau. Also das, ne, und das ist halt eine krasse Schieflage, die da mhm, einfach ist, ne? Also von Wertigkeit, mhm, ja, und von Betrachtung. Und dass halt die Eltern immer denken, okay, ich muss noch mehr machen, um das alles aufzufangen.
Ja.
Ja, das ist ja auch das, was Eltern immer noch, ja, seit auch ganz besonders Corona mhm, angefangen hat, mit sich tragen, dieses, ich muss das auffangen. Ja, dass mhm, hier mit zu wenig Kontakte da waren, ja, was Eltern, wie die das auffangen müssen, wenn die Kinder psychisch erkrankt sind, ja, mhm, auch da sehen wir zu wenig Therapieplätze mhm, für Kinder, ja, so zu wenig Kurmöglichkeiten für Familien und Kinder. All das ist da und wir sagen nicht, jetzt ist aber mal Schluss hier, ja. Wir gehen jetzt alle auf die Straße, wir legen alle unsere Arbeit nieder. Mhm. Es reicht jetzt einfach. Warum seht ihr uns nicht? Ihr mhm, müsst doch jetzt was tun, wenn wir sagen, okay, ich muss mich darum kümmern. Mhm. Nee, so, das ist voll krass eigentlich, dass wir denken, wir müssten das auch noch alles hinnehmen.
Mhm. Jetzt wird schwierig, meine nächste Frage. Weil auf der einen Seite sind wir dieses, ist ja sehr politisch auch dein Buch und es ist quasi, du sagst, es muss sich was politisch ändern. Und auf der anderen Seite schreibst du auch im Buch, es ist nicht zu spät, wir können noch was ändern. Und die Denke, die da oben müssten was vertun, wäre Teil des Problems. Was kann ich denn tun konkret?
Also, das ist total wichtig. Ich glaube, dass wir in diese von dieser gefühlten Machtlosigkeit mhm, wegkommen. Gerade mhm, als Care-Arbeitende, mhm, ja, bei dir ja auch als Care-Arbeitendes Elternteil, aber eben auch in der Care-Arbeit erwerbsarbeitend. Ne? Mhm. Das ist ja, ne, dass wir nicht denken, ich kann eh nichts tun. Ja, die müssen halt nur Politik machen, sondern wir sagen, wir sind so viele, ja, mhm, so krass viele, wir müssen uns zusammenschließen und einfach das einfordern, was unser Recht ist. Ja, das, und natürlich hinter diesem Zusammenschließen stehen aber auch noch viele kleinere Schritte. Ja, das ist ja auch etwas, was ein bisschen schwer ist, das Zusammenschließen, weil wir ja uns gegenseitig oft das Leben ja auch schwer machen. Mhm. Ne? Weil wir halt dann abwertend sind anderen gegenüber oder weil wir eine Hierarchie aufbauen von, wem geht's eigentlich hier schlechter? Ne? Mhm. So. Aber das alles bringt uns nicht voran. Wir müssen halt sagen, okay, wir haben den ganzen Bereich Care-Arbeit. Da gibt es bezahlte Care-Arbeit, mhm, unbezahlte Care-Arbeit. In der bezahlten Care-Arbeit ganz unterschiedliche Bereiche, die aber, mhm, auch alle momentan in einem Mangel sind. Mhm. Und wir haben in der unbezahlten Care-Arbeit Familien mit auch wieder unterschiedlichen Herausforderungen. Wir haben Eltern mit Kindern mit Behinderungen, wir haben Eltern, die Kinder haben, die sie versorgen, aber auch schon ältere Angehörige, die sie versorgen. Also wir sind tatsächlich total vielfältig und wir müssen aber zusammenfinden in diesem Gedanken, okay, wir sind alle von dieser Care-Krise betroffen. Mhm. Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass das geändert wird. Und natürlich, was wir untereinander machen können, ist halt mehr Solidarität. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren in diesem Eltern-Social-Media-Ding unterwegs. Ja, und heute Morgen habe ich schon wieder gesehen, wie es darum geht, ja, warum machen denn manche Eltern diese Bento-Boxen und hübschen Brotdosen für ihre Kinder? Und ich mir wirklich 10 Jahre lang immer das gleiche Thema. Ja, immer wieder kommt irgendjemand und zieht über Eltern her, die halt Brotboxen machen. Und ich finde das, natürlich kann man sagen, okay, das macht Druck und sowas alles, mhm, aber man muss eben auch sagen, okay, woher kommt das eigentlich? Warum machen die das? Ja, warum, mhm, brauchen die beispielsweise diese Aufwertung ihrer, mhm, Care-Arbeit, ja, Wertschätzung und sowas alles? Also was steht da alles dahinter? Also ich glaube, dass das so echt so ein Problem ist, was wir wirklich überwinden müssen, dieses ständige Abwerten, sich selbst aufwerten, indem man andere abwertet, sondern mehr zusammenfinden und sagen, hey, wir sitzen zwar nicht im gleichen Boot, mhm, aber wir treiben im selben Sturm irgendwie, ja. Und deswegen müssen wir uns da irgendwie vernetzen, um zusammen gegen die Probleme anzugehen. Mhm.
Wie kommen wir dahin, dass wir die anderen nicht abwerten? Weil das passiert ja schnell, ne? Also ich kann das auch sehr wertschätzend sein hier in der Praxis und wenn ich jemanden begleite. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich, wenn es zum Beispiel um Umweltschutz geht, ne, auch sehr abwertend werden kann und sehr fuchsig werden kann, weil es mir alles nicht schnell genug geht, ich mir große Sorgen mache.
Ich finde, also in solchen Sachen ist es ja auch durchaus wichtig, dass es Leute gibt, die da halt einfach mal radikaler sind. Mhm. Ja, so, also und genau, weil die Klimakrise hängt ja auch wieder mit Care-Krise zusammen. Mhm. Ja, so, also das ist ja nichts, was man nur getrennt voneinander betrachten kann. Mhm. Da geht es ja gerade auch ganz viel darum, was sehen wir, wie gut geht es uns hierzulande noch, ja, mhm, und wie schlecht und wer muss zuerst Folgen tragen, ja. Das hat ja auch wieder was mit Füreinander sorgen, halt, mhm, in einem globalen Rahmen zu tun. So, und wer wird auch hierzulande, auch da ist es ja wieder eine Hierarchie zu sehen, okay, wir können uns hier eine Klimaanlage vielleicht leisten, mhm, andere aber nicht. Ja, mhm, was ist im Sommer mit den obdachlosen Menschen, ja, die, ja, da draußen in der Hitze dann sind bei 40 Grad oder so.
Und die Menge, ja? Also ich weiß nicht, wie es bei euch, ja, ist. Also ich bin erschrocken. Ich weiß, ich war Anfang der Nullerjahres erstmal in Japan und ich war in Tokio erschrocken. Also denen geht es erstmal irgendwie noch ein höheres Niveau als hier, Lebensniveau eigentlich. Aber so viele Obdachlose hatte ich noch nie gesehen. In den Parks waren Zeltstädte. Die Leute haben in überall in den Hauseingängen geschlafen. Aber ganz ehrlich, so ist das ja jetzt teilweise hier in Köln, ne? Und mich erschreckt das, wenn ich denke immer so, sieht das keiner? Also ich habe das Gefühl, es sind so viele, das war früher nicht so. Ich bin früher viel draußen gewesen, in den 90ern habe viel gefeiert. Ich war auch nachts draußen. Es haben nicht so viele Menschen in meiner Wahrnehmung da geschlafen. Ich habe die auch gesehen, ich bin nicht blind. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich massiv mehr geworden. Mhm. Das macht mich, ja, manchmal wirklich fassungslos.
Ja, und das, also, ne, weil das muss halt miteinander alles betrachtet werden. Mhm. Was bedeutet das auch, wenn es in den anderen Ländern schlimmer wird? Natürlich müssen die irgendwo anders hin. Ja, das ja. ist ja etwas, es wird halt noch viel mehr Migration stattfinden. Mhm. Ja, deswegen ist es auch wichtig, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Ja, können wir uns da einfühlen? Was kann man machen? Na, auch da wieder, Geld muss einfach in dieses Sozialsystem rein. Ja, auch jetzt, wenn wir die Menschen haben, die aus den Kriegsgebieten kommen, mhm. ja, die brauchen doch auch therapeutische Unterstützung. Die brauchen auch Bildungsbegleitung und sowas alles. Ne? Also das sind alles soziale Themen. Ja, und mhm. alle so, ja, nee, dafür haben wir aber kein Geld. So.
Ja, aber es fehlen ja auch nee. Die Leute.
Ja, ja, genau, genau. Ja, und das natürlich, ich war, letztes Jahr war ich auf so einem Panel von Menschen von Hebammen. Mhm. Und die haben auch gesagt, eigentlich haben sie genug Menschen, die den Hebammenberuf ergreifen wollen, ja, und okay. anfangen, aber dann nach irgendwie 6 Jahren oder so einfach aufhören, mhm. weil es einfach so schlimm ist. Ne? Und da waren okay. dann auch Hebammen.
Das haben wir ja bei Kita-Fachkräften genau, und ja. Pflegekräften auch, ne? Und bei
ja, genau. Genau die gleiche Sache.
Pflege im Krankenhaus das gleiche.
Mhm. Ja, ja, und da halt zu sehen, okay, was sind denn das für Rahmenbedingungen? Mhm. Ja, wie willst du denn damit richtig arbeiten können? Und das ist ja auch wirklich erschöpfend, wahnsinnig mhm. erschöpfend.
Ja.
Ja, diese, ne, und was die auch an körperlicher Arbeit, was Pflege bedeutet, mhm. auch Pflege von älteren Menschen, ja, das ist ja psychisch mhm. anstrengend. Aber es ist ja auch körperlich, ne? Also mhm. so einen Menschen umzulagern, ja, mhm. um das Bett zu wechseln, um vorzusorgen, dass wegen, wenn die halt bettlägerig sind, mhm. Wie heißt das mit der Haut, ne? Dass sie sich nicht wund liegen, genau. Mhm. Ne? Also das sind alles krasse körperliche Sachen, die da mhm. stattfinden müssen. So, und das auf so vielen Ebenen anstrengende Arbeit, die halt einfach, wie gesagt, nicht gewertschätzt und nicht gut bezahlt wird. Und natürlich fragen sich auch Menschen, wenn die jetzt eine Ausbildung machen, mhm. zu sagen, ja, warum genau soll ich einen Job machen, der so anstrengend ist, mhm. wo ich so wenig Lehrgeld auch vielleicht bekomme ja. dafür, was auch gar nicht mehr in einem Verhältnis steht zu unseren Ausgaben, die wir haben. Ja, mhm. das ist ja auch etwas, dass es sich zeigt, dass Kinder jetzt wieder länger bei ihren Eltern mhm. wohnen, weil sie sich auch einfach nicht, also es ist auch schön, ne, so wieder dieses Bild davon zu haben, aber die können sich halt auch nicht leisten mehr, einfach mhm. so irgendwie Wohnungen alleine zu beziehen oder in WGs zu ziehen und so. Na, also das ist alles, ja, wir müssen das als dieses Gesamtkonstrukt sehen, was da alles jetzt gerade stattfindet.
Okay, jetzt sind wir wieder auf der sehr politischen Ebene. Wie können wir denn als Einzelner, was können wir denn als Eltern ja. tun? Du hast eben davon gesprochen, von dem Dorf, ne, dass man sich schaffen, also oder die Vernetzung, ne, dass wir zusammen sind, und wie könnten wir das angehen?
Genau, also wir hatten ja eigentlich gesagt, hier weg vom Abwerten und so, ne? Und ich glaube, dass es wirklich was Wichtiges ist, dass wir noch viel mehr uns miteinander verbinden, ja, dass wir viel mehr in Gemeinschaften denken. Mhm. Ich finde das immer so krass, sich vorzustellen, okay, welche Care-Arbeit leisten jetzt gerade ganz, ganz viele, und wie weniger mhm. Care-Arbeit könnte es sein, wenn die sich zusammentun würden. Ja, abends mhm. Abendessen machen. Abendessen machen ist manchmal anstrengend, die Kinder sind müde, aber es muss trotzdem noch eine erwachsene Person das Essen machen. Mhm. Ja, okay. Dann kommt es zu Konflikten unter den Geschwisterkindern vielleicht, weil die alle erschöpft sind vom Tag. Aber man muss da sein. Was wäre denn, wenn wir halt zusammen, ja, mit mhm. NachbarInnen das Essen machen? Einer macht das Essen, eine andere Person kann sich um die Kinder kümmern. Ja, oder vielleicht auch einfach entspannen oder weggehen oder so. Ja, wenn wir mehr in Gemeinschaft denken, mhm. ja, dann ändert das etwas an unseren Belastungen. Wir können halt Aufgaben aufteilen. Ja, und dass es auch selbstverständlich sein sollte, Aufgaben aufzuteilen und andere zu entlasten, wenn ich Ressourcen dafür habe. Mhm. Ja, zu sagen, okay, hier meine alleinerziehende Freundin, mhm. für die ist es gerade irgendwie so anstrengend, dann komm doch einfach zu uns zum Essen. Ja, dann machen wir das so. Oder ich hole dein Kind von der Kita mit ab oder so. Ne? Also solche Sachen, das haben wir gar nicht mehr so selbstverständlich im Kopf. Aber eigentlich ist es das, glaube ich, was wir wirklich brauchen. Ja, viel mehr Verbindung, Vernetzung, Unterstützung. Ja, auch, das lässt sich so übertragen, auch auf so solche Sachen wie Foodsharing und sowas alles. Na, also zu sagen, wie viel entweder an Material, aber auch an Kraft schmeißen wir weg, weil wir nicht teilen. So, ja, weil wir nicht uns gegenseitig unterstützen. So, und gerade für Eltern ist ja auch dieses, wann habe ich Zeit, um meine eigenen Batterien aufzuladen, wieder so wichtig. Auch das haben wir mehr, wenn wir halt in Gemeinschaften sind. Ich finde das so krass. Ich habe letztens hier ein Buch gelesen zum Thema Schlaf von so einem Schlafforscher, Arzt. Und der hat nochmal beschrieben, und das war mir überhaupt nicht klar bisher, naja, es gibt halt diese Eulen und es gibt die Lerchen, das wissen wir alle, und dazwischen gibt es halt auch was. Aber das hat so einen Sinn, dass es das gibt, weil früher die Menschen mussten ja das Lagerfeuer bewachen und überhaupt die Gruppe bewachen. Und da musste es halt welche geben, die waren lange wach und haben dann geschlafen und dann haben die sich abgewechselt. Und es war bei mir so mindblowing, um die zu denken, ja scheiße, ja, na klar. So, und deswegen haben wir Eulen und Lerchen immer noch, ja. Weil dieses Gemeinschaftsding eigentlich das Normale ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. So, und das fehlt.
Wann hat dich zuletzt jemand vielleicht auch überraschend unterstützt?
Ich habe wirklich Glück, dass ich echt gute Freundinnen habe, die ganz viel da sind und helfen. Also letztens, ich musste mein Büro auflösen und okay, nein, das schaffst du alleine. So, und dann meinte eine Freundin, hey, was? Nee, komm, ich komme einfach mit. Und dann war das total lustig und dann hat auch noch ein Freund auch noch mitgeholfen, der vorbeikam. Also zufällig eher. Und dann ging das auf einmal viel schneller. So, vor 2 Wochen. So, und dann dachte ich, ja klar, warum habe ich eigentlich, ne? Und dann dachte ich so, ah ja, du hast nicht gefragt, weil du dachtest, du schaffst das irgendwie alleine und so, dass ja im Kopf drin ist, dieses, du musst selber mit deinem Zeug zurechtkommen, aber so ist das. Oder halt jetzt, wo wir halt hier wohnen, wieder im städtischen Bereich, Freundinnen von mir wohnen jetzt so 10 Minuten entfernt, die kommen dann abends einfach vorbei. Ja, kurz die Kinder schlafen, der andere Elternteil passt auf oder ich gehe zu denen und dann sitzen wir einfach da und reden. Ja, das ist ja auch so was Wichtiges, so Zeit für Freundschaften zu haben. Das gibt uns ja auch ganz viel. Das nährt uns ja auch wieder, dieses Bindungssystem, Hormonausschüttung. Es gibt sogar so Untersuchungen, wer viele Freundschaften hat, hat und besser sozial eingebunden ist, hat weniger Schmerzen und sowas alles. Ja.
Wie können wir mehr Zeit für uns finden, wenn wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben gar keine Zeit? Ne? So, hast du einen Tipp für die Eltern, die denken so, boah, ich muss aber arbeiten, ich muss das Kind machen, ich muss den Haushalt machen. Wie du sagst, das ist ja oft eine Erfahrung, dass die Eltern sagen, ich habe gar keine Zeit.
Ja, also natürlich wieder politische Lösung. Ne? Wird ja auch gerade diskutiert, dass die 40-Stunden-Woche mega ungesund ist. Also für alle, aber ganz besonders eben auch für Menschen, die halt noch zusätzlich viel Care-Arbeit leisten müssen.
Ja.
Also das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, aber darüber hinaus wirklich dieses Vernetzen und miteinander reden. Ja, miteinander reden ist so wichtig, zu sagen, durch ja auch in der Partnerschaft mal so Rollenerwartungen abzuklopfen. Ja, weil manchmal denkt man auch, ja, mein Partner erwartet, dass es hier voll ordentlich ist. Und dann einfach da ehrlich drüber zu reden, du, pass mal auf, ich pack das nicht, das hier alles ordentlich zu machen. Und dann sagt er vielleicht, ja, musst du auch gar nicht, wie kommst du da drauf? Also solche Sachen tatsächlich zu thematisieren und dann zu gucken, wie können wir das denn hinkriegen? Und auch da halt mehr in Gemeinschaft zu denken, okay, wer kann welche Aufgaben übernehmen und auch, wie können zum Beispiel Kinder eingebunden werden. Das ist auch etwas, was ich manchmal so schwierig finde, dass wir das oft so auslagern und denken, so, nee, Kindheit muss halt schön sein. Da dürfen die nichts machen. Ne? Und wir wollen es ja besser vielleicht machen, als wir es selbst erlebt haben, weil wir total nicht gesehen wurden und so. Und dann entbinden wir sie von Aufgaben. Aber das ist eigentlich gar nicht gut. Ne? Also auch für uns nicht, weil wir uns damit noch mehr überlasten und dann noch weniger Zeit haben, ja, für schöne Sachen mit den Kindern, als wenn wir sagen würden, okay, du bringst den Müll runter oder du nimmst hier dieses den Staubsauger oder dieses Wischding und gehst damit einmal durchs Bad. So. Na, und dann auch zu sagen, okay, 80-20, ja, wenn das Kind das macht, ist es nicht so sauber, wie wenn ich es mache, aber es ist okay sauber. Ja, also sowas.
Das finde ich super, ja. Der Meinung, vielleicht müsste man ein Buch darüber mal schreiben, über dieses Miteinander tun, weil ich das, ich glaube, ich mit Inke letztens auch schon, ne, dass einfach so wichtig ist, auch einfach zusammen zu backen, ne, zusammen aufzuräumen, zusammen zu putzen. Das sind auch so Fertigkeiten, die man lernt nebenbei noch, ne? Sonst hast du nachher gerade die Jungs da sitzen, die dann, und dann wundern wir uns, dass die Jungs dann in der Beziehung das nicht übernehmen können, ne, weil sie sagen so, hä? Kann ich nicht. Ja, mach doch eh immer die Mama.
Ja, genau. Na, aber ich finde es auch so cool. Also ich habe jetzt meine beiden größeren Kinder, die sind jetzt einfach wirklich so fit, die können Essen machen. Ja, die gehen, oder meine Große, die ist 14, die geht halt einfach einkaufen mit unserer Geldkarte, bezahlt es dann, kommt zurück und kocht. So, wie cool ist das eigentlich? So, ne, und der Mittlere backt auch total gerne oder okay, und die Küche sieht halt dann vielleicht nicht so aus, wie wenn wir danach sauber machen. Also ist halt schon ein bisschen schmuddeliger, aber okay schmuddelig. So, dafür hat dann halt jemand anders das Essen gemacht. So, und ich find's echt toll.
Ich denke dann auch immer, du hast aufgeräumt, ich sehe es, aber wieso stehen noch ein Drittel der Sachen noch da? Ne? Du hast ja die Butter und die Margarine weggepackt, wieso steht der Käse noch da? Ja. Aber so
zu sagen, okay, so voll das eigene Ordnungssystem, ja.
Irgendwann war dann auch die Erschöpfung da, ne? Dann nach dem Backen oder Kochen und dann das Aufräumen nur so halb. Ja, ja, aber ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ja, Sanne, ich sehe schon, wir haben die Zeit gerissen. Ich werde ewig mit dir weiterreden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dein wunderbares Tun und Wirken und das Teilen deiner Dinge, wo immer du das auch tust. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du zurzeit am meisten unterwegs in Social Media?
Na, auf Instagram bei Geborgen Wachsen und bei Frau Mirau, mein Privat, der irgendwie gar nicht mehr privat ist, weil es auch so viele Follower hat. auf Twitter und Mastodon bin ich auch als Frau Mirau erreichbar. Und tatsächlich habe ich auch das Blog eben Geborgen Wachsen und Facebook. Ich denke immer so, wer benutzt eigentlich noch Facebook, aber tatsächlich benutzen immer noch ganz viele die Facebook Geborgen Wachsen Seite.
Super. Packen wir die Links alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie war das mit dem Fürsorgen da? Was hast du da vielleicht mitbekommen und was musstest du dir vielleicht noch selbst beibringen?
Fürsorge war bei uns sehr, sehr klassisch, also sehr krasse Rollenaufteilung. Meine Mutter war 15 Jahre nicht erwerbstätig und ist erst wieder erwerbstätig geworden, als mein Vater sehr krank wurde und nicht mehr erwerbstätig sein konnte. Aber ich bin tatsächlich in so einem Familiennetz aufgewachsen. Ich war sehr viel, also wir haben ja auch eine Patchwork-Familie sozusagen. Ich bin ja das vierte Kind und mein Vater hat drei ältere Söhne und war auch ganz viel bei meinen Großeltern und habe mit meinem Cousin gespielt. Also da, und ich weiß, dass ich einfach zu meiner Oma gefahren bin, ganz oft zum kleinen Pappköfferchen dann bei ihr übernachtet habe. Und das war halt selbstverständlich. Und meine Oma kam auch immer vorbei, wenn bei uns jemand krank war, um halt mitzuhelfen. Ja, so zu kochen, aufzupassen und sowas alles. Also das war schon sehr miteinander.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, mit Blick auf das Füreinander oder die Fürsorge, was wären die? Also das sind die drei wichtigsten Dinge, was das Füreinander betrifft.
Der erste auf jeden Fall bildet Banden. Also vernetzt euch so früh wie möglich mit anderen in ähnlichen Situationen. Der zweite ist, tappt nicht in die Rollenklischee-Care-Aufteilungsfalle, sondern redet ganz viel darüber, wer was macht, damit es euch allen in der Familie gut gehen kann. Und das dritte, wir haben Vernetzung, wir haben Partnerschaft. Das dritte ist, dass Kinder auch davon profitieren, wenn sie noch weitere Bezugspersonen haben neben den Eltern.
Also bildet Banden, redet über die Rollenverteilung in der Partnerschaft und sorgt für weitere Bezugs- und Bindungspersonen für eure Kinder.
Genau.
Susanne, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, das war sehr schön. Ich hätte noch ewig mit dir weiterreden können.
Das war die Folge mit Susanne. Ich hätte wirklich noch lange mit ihr weiterquatschen, erzählen können, ihr zuhören können. Aber Susanne hatte einen wichtigen Folgetermin nach unserem Gespräch. Es ging um das Mittagessen mit ihrer Familie. Also, Füreinander sorgen, heißt das neue Buch von Susanne, gibt es ab heute überall, wo es Bücher gibt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.